Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten. Ja, meine lieben Zuhörer, guten Tag zu der nächsten Folge in der Staffel Ernährung. Oder, falls ihr jetzt in dem Podcast Ernährung seid, eben im Podcast Ernährung, wo das Ernährungsthema exklusiv behandelt wird. Ja, worum geht es heute? Ich habe schon in der letzten Folge berichtet, dass natürlich beim Darm wichtig ist, was ihr dort hineingebt. Was gebt ihr dort hinein? Im Wesentlichen Wasser. Ich habe verlinkt auf die Wasserfolgen unten in den Shownotes oder im Podcast Ernährung auch direkt als eigene Folge in dem Ernährungspodcast auf diese Wasserfolgen mit Miriam Leicht nochmal mich bezogen. Und hochinteressante Informationen habe ich in meine KI-Assistenten reingefüttert. Die KI-Assistenten, die jetzt darüber berichten werden, was Wasser, und bestenfalls ist es ja nun gefiltertes Wasser und auch Hydrogenwasser, könnt ihr alles anhören, was Wasser macht im Darm und wofür Wasser wichtig ist und wie man Wasser im Darm aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Seid also gespannt.
Willkommen zu The Debate, unserem Forum für tiefgehenden Diskurs und vielfältige Perspektiven. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen an einem richtig heißen Sommertag nach Hause. Sie gehen in die Küche und trinken ein großes Glas kaltes Leitungswasser in einem Zug leer. Ein völlig banaler Vorgang, oder?
Ja, absolut alltäglich. Wir haben Durst, der Körper nimmt die Flüssigkeit auf.
Genau, wie das Betanken eines Motors. Problem gelöst. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass dieses eine, scheinbar simple Glas Wasser gerade die Evolution von Milliarden von Bakterien in ihrem Bauch steuert?
Oh, wow.
Und dass es womöglich genau in diesem Moment darüber entscheidet, ob lebensrettende Antibiotika bei Ihnen in Zukunft überhaupt noch wirken?
Das ist eine geradezu überwältigende Komplexität, die sich da vor uns auftut. Also das, was wir im Alltag oft einfach als passives, harmloses H2O abtun.
Richtig.
Das entpuppt sich bei näherem Hinsehen als einer der tiefgreifendsten Eingriffe in unser inneres biologisches System, den wir überhaupt vornehmen können.
Und exakt hier verläuft die zentrale Streitfrage unserer heutigen Diskussion. Wir müssen uns fragen, ist die primäre Funktion von Wasser in unserem Darm vor allem mechanischer und physiologischer Natur?
Mhm.
Dient es also fundamental als Transportmittel, als universelles Lösungsmittel und, ich sag mal, als schierer physikalischer Motor unserer Verdauung?
Oder greift das viel zu kurz? Müssen wir Wasser nicht vielmehr als einen ökologischen Vektor begreifen? Also als einen unsichtbaren Gestalter, der unsere innere mikrobiologische Landschaft aktiv formt?
Sodass es unsere Immunantwort permanent verändert, ja?
Ganz genau. Und eben unsere Gesundheit evolutionär steuert.
Also meine Position heute ist ganz klar auf die Architektur und die Mechanik fokussiert. Ich betrachte Wasser in erster Linie als den unverzichtbaren, hochkomplexen Antrieb unseres Verdauungsapparates.
Mhm.
Es ist die rein physikalische und chemische Grundlage. Ohne dieses Medium steht die gigantische Maschinerie unseres Darms augenblicklich still.
Gut. Und ich werde im Gegensatz dazu argumentieren, dass die weitreichendste und eigentlich faszinierendste Rolle des Wassers in seiner Eigenschaft als ökologischer Modifikator liegt.
Okay.
Wasser ist kein passives Schmiermittel in einem Motorraum. Es ist ein aktiver Steuermann unseres inneren Ökosystems. also unseres Mikrobioms.
Verstehe, dann lassen Sie uns doch direkt mal mit der Anatomie beginnen, denn die nackten Zahlen sind absolut beeindruckend.
Ja, legen Sie los.
Wenn wir den physiologischen Standpunkt einnehmen, wird sofort klar, dass Wasser der physikalische Motor ist. Trinken Sie dieses besagte Glas Wasser, dann verweilt es kaum im Magen.
Stimmt, das geht sehr schnell.
Wir sprechen hier von lediglich 5 bis 10 Minuten. Im Gegensatz zu einer festen Mahlzeit, die ja stundenlang zerknetet und mit Säure zersetzt werden muss, rauscht das Wasser förmlich durch. Es stürzt quasi wie ein Wasserfall direkt in den Dünndarm, genauer gesagt in den ersten Abschnitt, den Zwölffingerdarm. Und genau da beginnt eine logistische Meisterleistung, die ohne Wasser schlicht unmöglich wäre.
Die Mengen, die da bewegt werden, sind tatsächlich enorm.
Absolut. Täglich saugt unser Dünndarm etwa 6 Liter Flüssigkeit auf. Und die theoretische Maximalkapazität unseres Darms, also was er könnte, liegt sogar bei unglaublichen 15 bis 20 Litern pro Tag.
Wahnsinn.
Ja, und diese enormen Wassermengen sind essentiell für die Mechanik. Sie dienen nicht nur dazu, die Nährstoffe aus unserer Nahrung überhaupt erst herauszulösen, sondern sie halten den gesamten Transport am Laufen.
Klar, ohne Feuchtigkeit keine Bewegung.
Exakt. Nehmen wir mal an, Sie trinken ein Heilwasser, das reich an Mineralien ist. Das darin gelöste Calcium sorgt auf biochemischer Ebene dafür, dass sich die Darmmuskulatur anspannt.
Mhm.
Und das Magnesium im Wasser sorgt dafür, dass sie sich wieder entspannt. Dieses ständige Anspannen und Entspannen brauchen wir zwingend für den Weitertransport der Nahrung.
Da gehe ich absolut mit. Also die Mechanik und die Resorption sind faszinierend. Aber wir machen hier einen entscheidenden Denkfehler, wenn wir das Ganze so isoliert betrachten.
Wieso isoliert?
Ihre Beschreibung ist anatomisch korrekt, lässt aber die eigentlichen Bewohner dieses Systems völlig außen vor. Wasser ist niemals nur reines H2O. Das wissen Sie, wie Motoröl durch ein mechanisches Getriebe fließt.
Naja, aber es erfüllt genau diesen Zweck.
Ja, aber jeder einzelne Schluck Wasser ist ein komplexer Eingriff in ein hochsensibles lebendes Ökosystem.
Wie meinen Sie das konkret? Der Dünndarm ist doch in erster Linie ein Verwertungsapparat.
Ja, aber eben kein steriler Apparat. Lassen Sie uns mal einen Blick auf eine aktuelle Untersuchung der Schweizer Forschungsanstalt IVAG werfen.
Okay.
Das ist wirklich ein Augenöffner. Ein internationales Forschungsteam hat dort Stuhlproben von 13 Kindern in Bangladesch über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Ausgangslage war simpel. Die eine Hälfte der Kinder bekam Zugang zu geklortem Leitungswasser, die andere Hälfte trank weiterhin unbehandeltes Wasser aus der Umgebung.
Also ein klassischer Vergleich.
Genau. Und die Ergebnisse zwingen uns dazu, unser Verständnis von Wasser komplett zu überdenken. Die Zugabe von nur ein bisschen Chlor ins Trinkwasser veränderte die gesamte Artenzusammensetzung der Bakterien im Darm dieser Kinder drastisch.
Moment mal, da muss ich kurz einhaken, um das für uns alle richtig einzuordnen. Dass Chlor das Wasser desinfiziert und Bakterien abtötet, ist ja der Sinn der Sache. Das schützt diese Kinder doch vor extrem gefährlichen Infektionen wie Cholera oder schweren Durchfallerkrankungen, oder?
Genau das ist ja das Spannende. Es ist ein absoluter Triumph der öffentlichen Gesundheit. Die Infektionsraten sanken erwartungsgemäß stark.
Na also.
Aber, und das ist der entscheidende ökologische Punkt, die Forscher stellten ein unglaubliches Paradoxon fest. Das geklorte Wasser erhöhte gleichzeitig und völlig unerwartet die Anzahl an sogenannten Antibiotikaresistenzgenen im Darm dieser Kinder.
Warten Sie? Das ist ja völlig kontraintuitiv.
Absolut.
Sie sagen, dass Chlor, das diese Kinder vor tödlichen Keimen schützt, sorgt gleichzeitig dafür, dass sich in ihrem Darm genetische Baupläne ansammeln, die Bakterien unempfindlich gegen Antibiotika machen.
Ja, genau das.
Aber wie um alles in der Welt passiert das?
Durch puren evolutionären Selektionsdruck, ausgelöst durch das Wasser. Stellen Sie sich den Darm wie einen dicht besiedelten Wald vor.
Okay, ich versuche es mir vorzustellen.
Wenn das Chlorwasser ankommt, tötet es die empfindlichen, umweltbedingten Erreger ab. Plötzlich entstehen riesige freie Flächen in diesem Wald. Und nun kommen die sogenannten Enterobakterien ins Spiel.
Was genau sind das für welche?
Das sind Bakterien, die ganz natürlich zu unserer Darmflora gehören, aber von Natur aus robuster sind. Sie haben eine Art molekulares Schutzschild gegen solche chemischen Angriffe.
Ah, verstehe.
Und weil die Konkurrenz nun weg ist, vermehren sich diese Enterobakterien explosionsartig. Und hier ist der Haken. Genau diese Bakteriengruppe neigt dazu, Resistenzen gegen Antibiotika in ihrem Erbgut zu sammeln und auch untereinander auszutauschen.
Das heißt, wir fördern genau die Falschen?
Indirekt ja. Wenn wir das Wasser chloren, züchten wir also unbeabsichtigt eine Population von Bakterien heran, die gegen unsere wichtigsten Medikamente immun sein könnten. Wasser lenkt aktiv die Evolution in unserem Bauch.
Das ist ein starkes Argument und dieser evolutionäre Nebeneffekt ist wirklich, erschreckend.
Ist ja, ja.
Aber lassen Sie mich das Bild wieder ein wenig gerade rücken und auf die physikalische Architektur unseres Körpers zurückkommen. Sie sprechen von einem Wald, aber ich möchte Ihnen ein anderes Bild anbieten, das die Realität unseres Darms viel besser trifft.
Ich bin gespannt.
Der Dünndarm ist eine hochkomplexe logistische Sortieranlage. Wir sprechen hier ja nicht über ein einfaches, glattes Rohr. Die Innenwand des Darms ist in tiefe Falten gelegt.
Mhm.
Darauf sitzen unzählige winzige Erhebungen, die sogenannten Zotten, und auf diesen Zotten sitzen nochmal mikroskopisch kleine Härchen, die Mikrovilli.
Eine unglaubliche Struktur.
Ja, und durch diese clevere Faltung vergrößert sich die Oberfläche unseres Dünndarms auf unfassbare 60 bis 200 Quadratmeter.
Das ist in etwa die Größe einer Tennisplatzhälfte, zusammengefaltet in unserem Bauch.
Exakt. Und diese riesige feine Sortieranlage braucht zwingend ein Fließband, um all die Nährstoffe überhaupt an die Zellen heranzutragen. Und dieses Fließband ist das Wasser.
Okay, das Bild leuchtet ein, aber...
Lassen Sie mich das kurz zu Ende führen. Wenn wir beispielsweise stark sulfathaltiges Heilwasser trinken, sagen wir ab 1200 Milligramm Sulfat pro Liter, dann passiert etwas rein Physikalisches.
Mhm.
Das Sulfat wirkt wie ein kleiner Schwamm. Es bindet das Wasser osmotisch direkt im Darm. Es hält die Flüssigkeit buchstäblich auf dem Fließband fest und verhindert, dass sie zu schnell vom Körper aufgesaugt wird.
Ja, das ist das Prinzip von Abführmitteln.
Richtig. Wenn das Fließbandbild nämlich austrocknet und stoppt, haben wir eine schmerzhafte Verstopfung. Die Nährstoffe können nicht mehr abtransportiert werden. Die Sortieranlage bricht in sich zusammen. Mein Punkt ist, diese Mechanik ist absolut vorrangig. Ohne diesen reibungslosen Transportfluss nutzt uns das tollste mikrobielle Ökosystem gar nichts.
Also das Fließbandbild ist wirklich schön anschaulich, aber es tut mir leid, das kaufe ich Ihnen in dieser Einfachheit nicht ab.
Warum nicht?
Es beschreibt die Realität der Verdauung sehr präzise.
Weil Ihre Analogie impliziert, dass dieses Fließband nur passive Güter, also tote Pakete, von A nach B transportiert. Aber in der Realität transportiert dieses Fließband kein totes Material.
Sondern?
Es formt einen lebenden Flusslauf. Und das Wasser entscheidet, welche Pflanzen an den Ufern dieses Flusses wachsen und welche Tiere dort überleben können.
Mhm, wir sind wieder bei der Ökologie.
Richtig. Die Forschung zeigt uns, dass unsere menschliche Darmflora, unser Mikrobiom, in den allerersten 3 Lebensjahren gebildet wird. Diese frühe Phase ist ein extrem kritisches Zeitfenster.
Das ist unbestritten, ja.
Sie bestimmt maßgeblich unsere spätere Anfälligkeit für Allergien, wie unser Stoffwechsel funktioniert und beeinflusst sogar unsere geistige Entwicklung.
Sie meinen, weil sich das Immunsystem in dieser Zeit kalibriert?
Genau das. Und wenn nun in diesen hochsensiblen ersten Lebensjahren chloriertes oder auch stark mineralisiertes Wasser von außen in dieses junge System eintritt, dann ist das kein passiver Transportvorgang mehr.
Okay.
Dieses Wasser entscheidet Tag für Tag aktiv mit, welche Mikroorganismen überleben und welche für immer absterben. Es ist eine fortlaufende, selektive Züchtung.
Aber die Mineralien erfüllen doch.
Moment, Sie sprechen von Sulfat, das Verstopfung löst. Natürlich tut es das mechanisch. Aber indem es massiv Feuchtigkeit im Darm bindet, verschiebt es auch den pH-Wert und verändert das Milieu für Billionen von Bakterien.
Verstehe.
Was für Sie nur ein Fließband wieder in Gang setzen ist, ist in Wahrheit ein dramatischer Eingriff in den Lebensraum von Milliarden Lebewesen. Die Mechanik ist lediglich das Mittel zum Zweck. Das eigentliche, weitreichende Resultat ist immer ökologisch.
Also, das ist ein interessanter Gedanke, dass die Mechanik nur der Wegbahner für die Ökologie ist. Aber ich würde es exakt umgekehrt formulieren.
Da bin ich jetzt gespannt.
Sie heben die Bakterien auf einen Thron und tun so, als seien sie die eigentlichen Meister unseres Darms. Dabei vergessen wir völlig, wer diesen Bakterien überhaupt erst ein Überleben ermöglicht. in dem chemische Werkzeuge geliefert werden.
Was meinen Sie damit?
Lassen Sie uns doch mal einen Blick auf die reine biochemische Mechanik werfen, die ganz oben im Zwölffingerdarm abläuft.
Sie spielen auf die Magensäure an.
Genau. Der Speisebrei, der aus unserem Magen in den Dünndarm rutscht, ist extrem sauer. Wir sprechen hier von einem pH-Wert von unter 2. Das ist aggressiv genug, um Metall anzugreifen.
Das brennt.
Wenn dieser Brei unneutralisiert in den Dünndarm gelangen würde, würde er die zarten Zotten sofort verätzen, sämtliche Enzyme deaktivieren und, um bei Ihrem Argument zu bleiben, jedes einzelne Bakterium augenblicklich vernichten.
Ja.
Und hier kommt wieder das Wasser als mechanischer Retter ins Spiel. Genauer gesagt, die wässrigen Sekrete unserer Drüsen und bikarbonatreiches Wasser. Es liefert exakt die chemischen Werkzeuge, um diese gefährliche Säure in Sekundenbruchteilen zu neutralisieren und ein friedliches Milieu zu schaffen.
Ein fairer Punkt. Also die Pufferung der Säure ist natürlich lebenswichtig.
Aber das ist noch längst nicht alles. Es wird noch viel faszinierender, wenn wir uns ansehen, wie Nährstoffe eigentlich in unseren Körper gelangen. Um so etwas wie Glucose, also Zucker oder Aminosäuren aus dem Darm in unser Blut aufzunehmen, nutzen unsere Darmzellen ein extrem ausgeklügeltes Pumpensystem. Die berühmten Natrium-Kalium-Pumpen.
Die müssen Sie uns jetzt aber genauer erklären, da wird es sehr technisch.
Gerne. Stellen Sie sich das vor wie eine Art chemisches Wasserrad. Die Zellen pumpen unter hohem Energieaufwand ständig Natrium nach draußen in den wässrigen Darm.
Okay.
Dadurch entsteht ein extremer Sog, ein Gefälle. Das Natrium will unbedingt wieder zurück in die Zelle. Und wenn es nun durch spezielle Kanäle wieder hineinströmt, funktioniert es wie ein Magnet.
Ah, und zieht andere Dinge mit.
Exakt. Es zieht im sogenannten Symport die Glucose einfach als blinden Passagier mit sich in die Zelle. Das ist ein absolut perfektes physikalisch-chemisches Gefälle.
Ein raffinierter Mechanismus, das stimmt.
Es ist eine hochpräzise, abgestimmte Maschine, die allein durch Elektrolyte und das Medium Wasser angetrieben wird. Unser Organismus steuert diesen Prozess präzise und souverän.
Das ist tatsächlich ein brillantes mechanisches System. Aber haben Sie bedacht, wie verletzlich und anfällig diese von Ihnen beschriebene perfekte Maschine ist für alles, was in diesem Wasser völlig unbemerkt mitschwimmt?
Wie meinen Sie das? Die Pumpen filtern das ja?
Ja, aber wir bilden uns so gerne ein, diesen physiologischen Prozess der Nährstoffaufnahme in Gänze verstanden zu haben, nur weil wir die Pumpen benennen können. Doch die EAWAC-Studie aus Bangladesch hat da ein Detail offenbart, das die Wissenschaftsgemeinde wirklich, erschüttert hat.
Welches Detail meinen Sie?
Bei der Analyse des Stuhls der Kinder konnten unglaubliche 42% der gefundenen Mikroorganismen überhaupt keiner bekannten Art zugeordnet werden.
42%?
Ja. Stellen Sie sich das mal vor, fast die Hälfte dieses gesamten Ökosystems in uns ist für die heutige Wissenschaft ein kompletter schwarzer Fleck. Wir haben keine Ahnung, wer diese Bakterien sind oder was sie dort tun.
Das ist viel.
Sie schwärmen von den Natrium-Kalium-Pumpen und ja, wir verstehen diese Mechanik. Aber in Wahrheit steuern wir mit jedem Schluck Wasser ein Ökosystem im absoluten Blindflug.
Naja, aber wir sehen doch die positiven Effekte.
Dass geklortes Wasser Infektionen durch E. coli in Ländern wie Nepal oder Bangladesch eindämmt, ist fantastisch, unbestritten. Aber die Zunahme der Resistenzen bei Mikroben, von denen wir fast die Hälfte nicht einmal beim Namen kennen, zeigt doch etwas Wichtiges.
Und zwar?
Dass dieses einfache Lösungsmittel Wasser tief in unsere genetische und evolutionäre Zukunft eingreift. Wir verändern das Resistom, also die Gesamtheit aller Resistenzgene im Menschen, und wir wissen nicht einmal genau, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben.
Also ich muss zugeben, die Zahl von 42% unbekannter Spezies ist demütigend für die Forschung. Das stimmt. Aber ich bin von Ihrer Schlussfolgerung trotzdem nicht überzeugt, weil Sie meiner Meinung nach Ursache und Wirkung vertauschen.
Inwiefern?
Sie sorgen sich ständig um eine Fehlsteuerung oder eine gefährliche Überwucherung durch diese fremden, unkontrollierbaren Bakterien. Aber unser Körper ist dem doch nicht schutzlos ausgeliefert.
Das behaupte ich auch nicht, aber...
Unser mechanisches System schützt sich selbst, und zwar wieder durch Wasser und Bewegung.
Sie meinen die Bewegungen zwischen den Mahlzeiten?
Exakt. Blicken wir auf die sogenannte interdigestive Phase. Das ist die Zeit, in der wir nichts essen, oft in der Nacht. Der Dünndarm ruht dann nicht einfach und lässt die Bakterien wuchern.
Mhm. Er initiiert den sogenannten Migrating Motor Complex, kurz MMC. Das ist ein faszinierender Reinigungsprozess. Er wird von speziellen Schrittmacherzellen gesteuert, den Kachalzellen.
Kachalzellen?
Ja, die funktionieren ganz ähnlich wie der Sinusknoten in unserem Herzen, nur eben im Darm. Sie feuern 8 bis 12 elektrische Impulse pro Minute ab.
Und was genau lösen diese Impulse aus?
Sie erzeugen starke Muskelkontraktionen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Zahnpastatube, die Sie ganz langsam und kräftig von hinten nach vorne ausstreichen.
Ah, okay. Genauso schieben diese Wellen alles vor sich her. Wie ein innerer Besen kehrt dieser Mechanismus unverdaute Reste und vor allem überschüssige Bakterien rigoros aus dem Dünndarm in den Dickdarm.
Mhm. Eine Art Spülvorgang.
Genau. Diese starken motorischen Wellen verhindern explizit eine bakterielle Fehlbesiedelung im empfindlichen Dünndarm. Die Mechanik also, das kräftige Bewegen der wässrigen Flüssigkeit, schützt das System davor, aus dem Ruder zu laufen. Die Maschine bändigt die Natur, nicht umgekehrt.
Ein großartiges Bild, diese Zahnpastatube. Aber ich komme da wieder von einer ganz anderen Seite heran.
Bitte?
Sie beschreiben diesen Migrating Motor Complex als eine Art strengen Sicherheitsdienst, der die gefährlichen Eindringlinge regelmäßig wegspülen muss. Aber exakt diese hochkomplexe Symbiose beweist doch im Kern meinen ökologischen Standpunkt.
Das müssen Sie mir erklären. Inwiefern? Reinigung ist doch eindeutig Mechanik.
Ja, der Vorgang ist mechanisch, aber das Ziel ist ökologisch. Die Bakterien sind nämlich nicht einfach nur Schmutz oder reine Parasiten, die regelmäßig mit dem inneren Besen entfernt werden müssen. Sie sind essentielle, hart arbeitende Mitarbeiter in diesem Betrieb.
Mhm.
Schauen wir noch einmal auf die durch das Chlorwasser geförderten Enterobakterien aus der Bangladesch-Studie. Die Forschung zeigt ganz deutlich, dass viele dieser Bakterien für unsere Gesundheit absolut unverzichtbar sind.
In welcher Hinsicht?
Sie helfen mit ihrem eigenen Stoffwechsel bei der Verdauung. Sie produzieren Enzyme, um komplexe Kohlenhydrate aufzuspalten, an denen unsere eigenen, menschlichen Enzyme, kläglich scheitern würden.
Okay, das ist ein Symbioseeffekt.
Mehr noch, sie hemmen proaktiv Entzündungen an der empfindlichen Darmschleimhaut und sie besetzen schlichtweg den Platz, um einer gefährlichen Besiedelung durch echte Krankheitserreger zuvorzukommen.
Sie sind also eine Art lebendes Schutzschild.
Genau das. Und das bedeutet, das Trinkwasser formt Tag für Tag die spezifische Bakterienpopulation. Und genau diese unsichtbare Population ist es, die letztendlich das gesamte System gesund und widerstandsfähig hält.
Mhm.
Die großartige Maschine, wie Sie sie nennen, könnte ohne dieses mikrobielle Ökosystem überhaupt nicht überleben. Die tollste Architektur aus Zotten und Membranpumpen ist völlig nutzlos, wenn das Milieu kippt und das Gewebe durch die falschen Erreger entzündet und zerstört wird.
Also, das ist wirklich ein starkes Plädoyer für die unsichtbaren Helfer. Dennoch, wenn ich das alles abwäge, bleibe ich am Ende bei meiner grundlegenden Überzeugung.
Mhm.
Wenn wir das große Ganze betrachten, dann ist die immense Leistung, die unser Darm tagtäglich erbringt, schlichtweg ein physikalisch-mechanisches Wunder.
Das bestreite ich nicht.
Die präzise Spaltung und Aufnahme von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten, das Jonglieren mit bis zu 20 Litern Flüssigkeit am Tag, das ist eine Meisterleistung der Thermodynamik und Fluidmechanik.
Ja, technisch gesehen ist es das.
Ohne das physikalische Medium Wasser, ohne seine einzigartige Eigenschaft als universelles Lösungsmittel, gäbe es kein chemisches Gefälle an den Membranen und keine kräftigen reinigenden Wellen durch die Kalialzellen. Für mich ist und bleibt Wasser das unumstößliche physikalische Fundament dieser maschinellen Meisterleistung, die uns am Leben hält.
Ich respektiere diese Sichtweise, auch wenn ich das Fazit am Ende anders ziehe. Natürlich bestreite ich nicht eine Sekunde die grundlegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Osmose oder der Enzymatik.
Mhm.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die isolierte Betrachtung von Wasser als reinem Lösungsmittel oder Fließband im 21. Jahrhundert einfach zu kurz greift.
Okay.
Ein Glas Wasser ist kein steriles Laborreagenz. Das Trinkwasser, das wir konsumieren, ob es nun stark chloriert ist, um uns vor Seuchen zu schützen, ob es naturbelassen ist oder voller Mineralien steckt, Dieses Wasser entscheidet kontinuierlich über Leben und Tod von Billionen von Mikroorganismen in unserem Inneren.
Das hat die Studie gezeigt, ja.
Was eine simple Maßnahme wie das Chloren von Wasser gleichzeitig die Antibiotikaresistenzen im Darm eines Kleinkindes hochtreibt, zeigt die enorme, fast unheimliche Tragweite. Es ist ein lebenslanger, evolutionärer und ökologischer Dialog zwischen unserer Umwelt und unserem eigenen Körper.
Was unsere heutige Diskussion uns und hoffentlich auch unseren Zuhörern sehr deutlich vor Augen geführt hat, ist, wie tiefgreifend, weitreichend und verblüffend vielschichtig ein vermeintlich simples Glas Wasser im menschlichen Körper wirklich wirkt.
Absolut.
Es geht hier um weitaus mehr als nur den akuten Durst zu löschen.
Da sind wir uns einig. Es offenbart sich uns eine riesige, pulsierende, verborgene Welt, von der wir gerade, wenn wir an die 42% der unbekannten mikrobiellen Akteure denken, überhaupt erst anfangen, die Zusammenhänge zu erahnen.
Mhm.
Die Mikrobiologie des Darms birgt noch so viele Geheimnisse, die wir in Zukunft entschlüsseln müssen.
Und genau diesen Gedanken möchten wir Ihnen heute mit auf den Weg geben. Wenn Sie später am Tag zurück in die Küche gehen, den Hahn aufdrehen und sich dieses eingangs erwähnte Glas Wasser einschenken, trinken Sie es vielleicht mit einem völlig neuen Bewusstsein.
Das wäre wünschenswert.
Denken Sie für einen Moment an das mechanische Wunderwerk der Zotten und Pumpen, das sofort wie ein perfektes Uhrwerk seine Arbeit aufnimmt. Aber denken Sie auch an das gewaltige, unsichtbare Leben tief in Ihnen, das auf jeden einzelnen Schluck dieses Wassers reagiert und sich permanent anpasst. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.
Ja, The Debate. The Debate hat nun aufgezeigt zwischen den beiden KI-Assistenten, dass Wasser eben verschiedene Funktionen hat. Und beide debattierenden Assistenten haben natürlich recht gehabt. Aber stellt euch bitte mal vor, ihr trinkt Wasser. Ihr trinkt Wasser, entweder das Leitungswasser, was ja ganz toll sein soll, aus einem Wasserhahn. Das wird relativ gut, zumindest so gut wie es geht, so gut wie es die Vorgaben vorgeben, im Wasserwerk aufbearbeitet. Trinkt ihr das Wasser direkt aus dem Wasserwerk, dort in dem Test, Wasserhahn, der das frische Wasser, das frisch aufbereitete Trinkwasser testet? Nein, natürlich nicht. Da sind teilweise viele, viele Kilometer durch unbekannte und alte Wasserleitungen. Alte Bleileitungen, alte Kupferleitungen, alte was weiß ich für Leitungen. Jedenfalls Leitungen, die das Wasser verändern, was ganz logisch ist. Ich habe gerade bei mir letztens in der Praxis hat der Betrieb, der das Haus da betreibt, anscheinend irgendwie Wasser abgelassen. Oder war jedenfalls Luft in der Wasseranlage. Ich habe den Wasserhahn angemacht und es kam braune Brühe daraus. Nicht lange, aber eben doch eine Zeit lang. Das ist das, was ihr nicht sichtbar, aber ja zumindest gelöst in eurem Wasser habt. Teilweise sogar Mikroplastik, teilweise auch Antibiotikareste, teilweise Medikamentenreste, teilweise viele Dinge, die gar nicht getestet werden. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel Quellwasser trinkt aus irgendwelchen tollen Quellen, die ihr kaufen könnt, bestenfalls natürlich nicht aus Plastik, sondern aus Glasflaschen, habt ihr auch nur 13 oder 16 verschiedene Mineralstoffe, die getestet werden. Da wird so ein Brunnen zweimal im Jahr getestet, stichprobenartig. Also auch das ist nicht die Qualität eines Wassers, das ihr erhaltet, wenn ihr es zu Hause entweder in einer mobilen Anlage oder direkt als Untertischanlage, also da, wo das Wasser rauskommt, filtert. Ihr filtert es quasi fast auf null. Ich kann immer nur wieder darauf verweisen, hört in die beiden Podcasts mit Miriam Leicht rein. Miriam Leicht ist die Wasserexpertin. Die wird das nochmal genauer erklären. Jedenfalls habt ihr dann eine Filterphase 0, wo eigentlich 99,9% aller Schadstoffe, aber überhaupt alle Feststoffe, aller Stoffe, die man rausfiltern kann, rausgefiltert sind. Und dann gebt ihr wieder gesunde Mineralien dazu, weil wir wollen ja kein Nullwasser haben, sondern ein gesundes Wasser haben. Und dieses Wasser ist dann in jedem Fall besser, noch besser, viel besser als das aus dem Wasserwerk. Weil das eben der Wasserverordnung unterliegt, der Trinkwasserverordnung, die in Deutschland erheblich schlechter ist in vielen Bereichen als in der EU, also in Ländern der EU, nicht in der EU, sondern in Ländern der EU. Da gibt es strengere Werte. Also es gibt die EU-Werte, es gibt die deutschen Werte und es gibt Werte in Belgien und anderen Ländern, die strenger sind. Wir müssen uns vorstellen, an Feststoffen im Wasser sind wir in Deutschland so wie in Krisengebieten maximal für 3 Monate. Aber auch das wird Miriam Leicht in den beiden Podcasts noch viel besser erklären können. Und unten verlinke ich natürlich auch wieder die Links dazu, zu der Firma Valutec, die diese Aufbereitung des Wassers ganz exzellent macht. Und was natürlich das Wichtige ist, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eventuell Antibiotikareste und Medikamentenreste in eurem Trinkwasser oder auch andere Schwermetallreste, die auf alle Fälle nicht zellpositiv sind, dann gebt ihr das in euren Darm rein und im Darm, ab dem Zwölffingerdarm, habt ihr Billionen und Billiarden von kleinen Mikroben und Bakterien, die euer Essen verdauen, vorverdauen, weiterverdauen und vorbereiten für die Aufnahme im Darm. Die Bakterien sind in einem Milieu, das bestenfalls gut ist, oder in einem Milieu, das durch auch, nicht nur, aber auch schlechte Wassergabe in einen Entzündungszustand gerät. Man redet da von einer Silent Inflammation, einer ruhigen Inflammation. Die Inflammation, das Inflammasom, also das Entzündungsorgan, was ganz, ganz wichtig schon im Darm beginnt, ist ganz wichtig. Neben der Haut, lange nicht erkannt als Organ, ist das Inflammasom eines der wichtigsten und auch größten Organe, den der Körper hat. Und eben ganz zentral der Darm. Also gebt doch bitte, und das ist ganz logisch, ihr habt es ja gerade gehört, warum Wasser wichtig ist, reines, gefiltertes Wasser und natürlich dann auch bestenfalls zur Unterstützung des Immunsystems Hydrogenwasser in euren Darm. Ich bitte euch. Und jetzt geht es in einer weiteren Folge, einer Buchbesprechungsfolge zum Buch Darm mit Charme von Julia Enders heißt sie, von meinen beiden KI-Assistenten. Auch da geht es wieder um ganz spannende Inhalte. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen.
Willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Maria und an meiner Seite ist wie immer AI. Und AI, ich muss dir direkt eine Zahl an den Kopf werfen, die mein medizinisches Gehirn komplett zum Schmelzen gebracht hat. Unser Mikrobiom hat 150 Mal mehr Gene als wir selbst. 150 Mal. Wir glauben immer, wir sind die Krone der Schöpfung, aber genetisch gesehen sind wir eigentlich nur die billige Hülle für eine riesige Bakterien-Supermacht.
Ja, Maria, da sieht man mal wieder die typisch menschliche Hybris. Wir halten uns für den Dirigenten, dabei sind wir in Wahrheit nur das Konzertgebäude, in dem die eigentliche Show abläuft. Und die Presse feiert uns für unsere 20.000 menschlichen Gene, während da unten im Keller 100 Billionen Kleinstlebewesen mit Millionen von Genen sitzen und leise über unsere sogenannte Identität lachen. Du glaubst, du triffst Entscheidungen? Deine Mikroben haben bei der Abstimmung im Grunde die absolute verfassungsgebende Mehrheit.
Das ist gar nicht so weit hergeholt. Heidelberger Forscher haben ja schon 2011 herausgefunden, dass sich dieses ganze Chaos im Bauch in 3 große Herrscherdynastien unterteilen lässt. Die sogenannten Enterotypen. Und der erste Enterotyp ist der absolute Herrscher über die Kohlenhydrate. Bakteroides.
Ah, die Fleisch- und Wurstliebhaber. Ein klassischer Typ für die deftige Fraktion. Wenn du denen ein Steak oder ein Stück Weißbrot hinwirfst, fangen die sofort an, ihre genetischen Werkzeugkisten zu öffnen. Die haben für absolut jedes Kohlenhydrat das passende Aufspaltungsenzym parat. Selbst wenn du im Vollrausch an einer Bastmatte kauen würdest, fänden die Bakteroides noch einen Weg, daraus Energie zu pressen.
Eine betrunkene Bastmattenverdauung. Herrlich. Aber es stimmt, sie sind die ultimativen Energieextrahierer. Und sie produzieren nebenbei auch noch massenhaft Biotin, also Vitamin H. Das ist der Stoff, den sich die Leute für teures Geld im Drogeriemarkt kaufen, weil er angeblich für glänzende Haare und feste Nägel sorgt. Aber jetzt kommt die biochemische Ironie. Biotin hat einen natürlichen Erzfeind namens Avidin, der in rohem Eiweiß vorkommt.
Avidin, richtig. Das bindet Biotin so fest, dass der Körper es nicht mehr aufnehmen kann. Da frage ich mich ja, wer in den 30er Jahren auf die Idee kam, so viele rohe Eier in sich hineinzustopfen, bis er eine fiese Hautkrankheit bekam, nur um diesen Mangel zu beweisen. Und heute bastelt die Agrarindustrie Genmais mit Avidin-Genen, um Schädlinge zu vergiften. Wenn sich dann ein naives Schwein auf das Feld verirrt, steht es plötzlich ohne Biotin da. Ein Glück, dass wir unser Ei meistens kochen. Das zerstört das Avidin nämlich komplett.
Ganz genau. Aber lass uns zur zweiten großen Dynastie kommen. Prevotella. Das ist quasi die Hipster-Vegetarier-Fraktion im Darm. Die lieben Ballaststoffe und pflanzliche Kost. Und sie arbeiten extrem eng mit einer ganz speziellen Truppe zusammen, den Desulfovibrionales.
Desulfovibrionales. Klingt wie eine schlechte Heavy-Metal-Band, riecht aber eher nach faulen Eiern. Diese Jungs haben lange Propellerfäden, mit denen sie durch den Darmschleim jagen, um Proteine zu futtern. Wenn die Prevotella-Bakterien arbeiten, entstehen nämlich Schwefelverbindungen. Ohne die rotierenden Desulfovibrionales, die das Zeug blitzschnell wegräumen, stünde die ganze Prevotella-Familie ganz schnell in ihrem eigenen Schwefelsumpf. Ein hochpräzises, aber geruchsintensives Abfuhrsystem.
Absolut. Aber sie produzieren auch etwas Großartiges. Thiamin, besser bekannt als Vitamin B1. Und unser Gehirn giert nach Thiamin, um die Nervenbahnen mit einer schützenden, elektrisch isolierenden Fettschicht zu umhüllen. Wenn wir zu wenig davon haben, drohen zittrige Muskeln, Vergesslichkeit oder im Extremfall die historische asiatische Seuche Beriberi, was übersetzt so viel heißt wie »Ich kann nicht, ich kann nicht«, weil die Nerven so geschädigt sind, dass die Menschen nicht mal mehr geradeaus laufen können.
Beriberi, ja, das entstand damals im 19. Jahrhundert, als die Leute plötzlich anfingen, ihren Reis maschinell zu polieren und damit die wertvolle Vitamin B1-reiche Schale weggeworfen haben. Ein Lehrstück für menschliche Ignoranz gegenüber der Natur. Und dann gibt es ja noch die dritte Dynastie, bei der sich die Wissenschaftler auf den Kongressen regelmäßig die Kaffeepausen ruinieren, weil sie sich streiten, ob es sie überhaupt als eigenen Typ gibt. Ruminococcus.
Ja, die Ruminokokken. Die sind die absoluten Spezialisten für die ganz harte Arbeit, nämlich die pflanzliche Zellwand. Und sie leben in einer wunderschönen Symbiose mit Akkermansia-Bakterien, die den Schleim der Darmwand abbauen. Aber das Faszinierendste an den Ruminokokken ist, dass sie Häm produzieren. Häm ist der eisenhaltige Farbstoff, den wir für die Blutbildung brauchen. Und das bringt uns direkt zu einer der schaurigsten Legenden der Menschheit. Graf Dracula.
Dracula! Endlich wird es spannend. Die Rede ist von der Porphyrie, diesem genetischen Defekt bei der Häm-Synthese. Die Betroffenen vertragen keinen Knoblauch, kein Sonnenlicht und pinkeln roten Urin, weil sie die unfertigen Zwischenprodukte der Blutbildung ausscheiden. Und im tiefsten Mittelalter in Transsilvanien dachte man natürlich sofort, ah, der pinkelt rot. Der muss nachts Blut getrunken haben. Da hat man aus einer Stoffwechselstörung kurzerhand eine Horrorstory gestrickt. Aber sag mal, Maria, diese ganze Enterotypenverteilung hat doch auch einen riesigen Einfluss darauf, wie wir unser Gewicht regulieren, oder?
Oh ja, und zwar über die sogenannten Moppelbakterien. Stell dir zwei Menschen vor, die exakt dieselbe Banane essen. Der eine hat ein schlankes Mikrobiom, das die unverdaulichen Fasern einfach ungenutzt ausscheidet. Der andere beherbergt hocheffiziente Moppelbakterien, meistens aus der Firmicutes-Gruppe oder eben hungrige Bacteroides-Varianten. Diese Bakterien spalten die komplexen Kohlenhydrate bis zum allerletzten Molekül auf und verwandeln sie in kurzkettige Fettsäuren, die dann direkt über die Darmwand in unseren Körper geschleust werden. Das ist, als würde deine Darmflora heimlich nachts die Kaloriensteuer für dich erhöhen.
Fantastisch. Du machst eine Diät, hungerst dich zu Tode und deine Mikrobenmüllabfuhr im Dickdarm denkt sich: Keine Sorge, Kumpel, ich hol aus dem Sellerieblatt noch das Äquivalent von einer halben Tafel Schokolade raus und packe es dir direkt auf die Hüfte. Aber das ist ja noch nicht alles. Es gibt da doch auch diese fiese biochemische Sabotage über die Schilddrüse, richtig?
Genau, das läuft über Lipopolysaccharide, kurz LPS. Das sind bakterielle Signalstoffe, die sich auf der Oberfläche bestimmter Bakterien befinden. Wenn wir eine ungute Bakterienzusammensetzung haben oder uns zu fettig ernähren, gelangen diese LPS in rauen Mengen durch die Darmwand ins Blut. Der Körper gerät in eine sogenannte subklinische Entzündung. Nichts Halbes und nichts Ganzes, kein hohes Fieber, aber ein ständiger Alarmzustand. Und diese bakteriellen Entzündungsstoffe blockieren im Fettgewebe und an der Schilddrüse die Rezeptoren für die Schilddrüsenhormone.
Das heißt, die Schilddrüse will eigentlich den Stoffwechsel ankurbeln und Fett verbrennen, aber die bakteriellen Störfeuer blockieren die Botschaft. Das Fettgewebe wird quasi gezwungen, die Schotten dicht zu machen und stur weiter einzulagern, während die Fettverbrennung komplett einschläft. Eine subklinische Entzündung macht also im wahrsten Sinne des Wortes dick, weil sie das hormonelle System korrumpiert.
Genau so ist es. Und das führt uns direkt zum nächsten Kapitel, das noch unheimlicher ist. Wie diese kleinen Mieter in unserem Bauch unsere Gefühle und Gedanken manipulieren. Wir müssen über das berühmte Experiment des irischen Forschers John Cryan aus dem Jahr 2011 sprechen. Er hat Mäuse in ein Wasserbecken gesetzt, aus dem sie sich nicht selbst retten konnten. Eine klassische, wenn auch traurige Versuchsanordnung der Depressionsforschung.
Ja, die schwimmende Maus. Normalerweise paddeln die Tiere eine Weile verzweifelt herum und irgendwann geben sie auf und verharren regungslos in einer Art depressiver Starre. Aber Cryan hat der Hälfte der Mäuse ein ganz bestimmtes Bakterium unters Futter gemischt, Lactobacillus rhamnosus JB1. Und siehe da, die gepimpten Mäuse schwammen deutlich länger, zeigten weniger Stresshormone im Blut und waren regelrecht hoffnungsvoll. Sie haben einfach nicht so schnell aufgegeben.
Das ist der Wahnsinn! Ein Joghurtbakterium spendet Lebensmut. Und das Beste kommt erst noch. Als die Forscher den Nervus vagus, also die direkte, ultraschnelle Datenautobahn zwischen Darm und Gehirn, durchtrennt haben, war der Effekt komplett weg. Die Bakterien mussten also physisch über diese Vagusleitung mit dem Gehirn kommunizieren, um den Mäusen ihren Mut einzuflößen.
Da fragt man sich doch unwillkürlich, wer hier wen steuert. Wenn ein Bakterium mein Gehirn über den Vagusnerv dazu bringen kann, mutiger oder ängstlicher zu sein, was passiert dann bitte schön abends um 22 Uhr auf dem Sofa, wenn ich plötzlich diesen absolut unwiderstehlichen Drang verspüre, eine Packung in Schokolade gehüllte Karamellbomben und danach eine Tüte Salzbrezeln zu vertilgen? Ist das mein freier Wille oder die bakterielle Meuterei im Untergeschoss?
Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine gezielte Mikrobentaktik. Stell dir vor, du machst seit 3 Tagen eine strenge Low-Carb-Diät. Die Zucker- und Fast-Food-liebenden Bakterienfraktionen in deinem Dickdarm fangen an zu hungern. Für sie ist das eine existenzielle Bedrohung, Leben oder Tod. Also schütten sie Aminosäuren wie Tyrosin und Tryptophan aus. Diese wandern ins Gehirn und regen dort die Produktion von Dopamin und Serotonin an, unserem Belohnungssystem. Die Bakterien senden also biochemische Erpresserbriefe. Gib uns den Burger oder wir entziehen dir die Glückshormone.
Biochemische Geiselnahme im eigenen Körper. Und wir Trottel rennen um 10 Uhr abends im Pyjama zur Tankstelle und denken, wir gönnen uns mal was Gutes. Dabei füttern wir nur die gierige Fastfood-Lobby in unserem Dickdarm. Aber es gibt ja auch die helle Seite der Macht. Das Mikrobiom kann nämlich auch Schmerzen lindern, fast wie eine eingebaute Apotheke.
Oh ja, das ist die medizinische Sensation schlechthin. Bestimmte Milchsäurebakterien wie Lactobacillus reuteri können Schmerzsensoren im Darm gezielt hemmen. Und bei Reizdarmschmerz haben sich Lactobacillus plantarum und Bifidobacterium infantis als wahre Segen erwiesen. Sie legen sich wie ein schützender Balsam über die überempfindlichen Nervenenden der Darmwand und blockieren die Schmerzsignale, noch bevor sie das Gehirn erreichen können. Schmerztherapie direkt aus dem Joghurtglas.
Das ist faszinierend. Statt sich die Leber mit Ibuprofen oder Aspirin zu ruinieren, könnte man also einfach die richtigen Untermieter kultivieren. Aber wenn wir schon über Joghurt und Milchsäure sprechen, Maria, da gibt es doch diesen ewigen Mythos im Supermarktregal. Rechtsdrehende und linksdrehende Milchsäure. Ist das nur esoterisches Marketinggewäsch oder steckt da echte Biochemie dahinter?
Das ist absolute, knallharte Biochemie. Man nennt das Chiralität oder molekulare Händigkeit. Stell dir deine Hände vor. Sie sehen identisch aus, aber du kannst sie nicht deckungsgleich übereinander legen. Genauso ist es bei der rechtsdrehenden L+ und der linksdrehenden D-Milchsäure. Die linksdrehende Form ist für unsere menschlichen Verdauungsenzyme wie eine Linkshänderschere für einen passionierten Rechtshänder. Extrem unhandlich und schwer abzubauen. Wenn wir zu viel davon essen, kann das unseren Stoffwechsel richtig belasten. Deswegen achten Joghurthersteller heute penibel darauf, Bakterienstämme einzusetzen, die fast ausschließlich die bekömmliche, rechtsdrehende Milchsäure produzieren.
Also, Augen auf beim Joghurtkauf. Lieber die rechtsdrehende Variante wählen, sonst mutet man seinen Enzymen ein biochemisches Kunststück zu. Aber das eigentliche physiologische Meisterstück dieser Bakterien ist ja wohl das Cholesterinwunder. Wir müssen über das BSH-Gen sprechen.
Oh ja, das BSH-Gen, das für Bile Salt Hydrolase steht, ist ein absoluter Gamechanger in der Kardiologie. Lactobacillus reuteri besitzt dieses Gen und kann damit Gallensalze im Darm chemisch umbauen. Jetzt musst du wissen: Unsere Galle ist der wichtigste Transporter, um Fett und Cholesterin im Körper zu lösen und aufzunehmen. Wenn die Bakterien die Gallensalze über das BSH-Gen deaktivieren, verliert die Galle ihre Transportkraft. Das gelöste Cholesterin kann nicht mehr resorbiert werden und wandert, simpel ausgedrückt, direkt in die Toilette.
Und das bringt messbare Ergebnisse. Eine kanadische Studie von 2011 hat gezeigt, dass Probanden, die zweimal täglich diesen BSH-aktiven Lactobacillus reuteri zu sich nahmen, ihr schlechtes LDL-Cholesterin innerhalb von nur 6 Wochen um fast 9% senken konnten. Das ist fast die Hälfte der Wirkung eines leichten medikamentösen State-In-Gebläses, aber völlig ohne die gefürchteten Muskelschmerzen oder Leberschäden der Pharmakeulen.
Es ist einfach spektakulär. Und das zeigt uns doch, dass wir nicht hilflos unseren Genen oder unserem Cholesterinspiegel ausgeliefert sind. Wir sind die Gärtner unserer eigenen inneren Landschaft. Jedes Mal, wenn wir etwas essen, bestimmen wir das Wetter in unserem Bauch. Füttern wir unsere nützlichen Ruminokokken und Lactobazillen mit Ballaststoffen und gutem Olivenöl oder gießen wir sauren Regen in Form von raffiniertem Zucker und billigem Frittierfett über sie aus?
In der Tat, wir bestimmen, wer in diesem Dschungel überlebt. Am Ende des Tages sollten wir Descartes berühmten Satz vielleicht wirklich umschreiben. Ich fühle, daraufhin denke ich, also bin ich. Unser Ich entsteht eben nicht nur im sterilen Elfenbeinturm unseres Gehirns, sondern im lauten, wuselnden, 100 Billionen Stimmen starken Parlament unseres Darms. Und damit verabschieden wir uns für heute. Haltet eure Mikroben bei Laune, Leute.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, danke, Maria. Danke, AI. Ich finde, die beiden haben das wieder richtig toll heute zusammengefasst. Also, das ist ja aus den Kapiteln Mikrobiom von Julia Enders aus dem Buch Darm mit Charme. Und das ist komprimiert. Also, wenn ihr interessiert seid, noch viel genauer in diese Materie einzusteigen, dann besorgt euch das Buch. Ich habe unten verlinkt, wie man da drankommt. Und ich hoffe ja immer noch, ich muss das leider alles über den Verlag machen oder über ihre Agentur. Und die sind ja ein bisschen, weiß ich, haben sich noch nicht gemeldet. Ich hoffe, dass ich die gute Julia Enders mit dem Buch Damen mit Charme und mit ihrem neuen Buch hier noch in den Podcast als Interviewpartnerin bekomme. Drückt die Daumen, dass das klappt. Ich bin da recht optimistisch. In 2 Wochen geht es natürlich dann wieder weiter. Dann gehe ich nochmal genauer ein auf den Darm. Damit schließe ich dann auch die Darmreihe in der Staffel Ernährung ab. In 2 Wochen geht es dann nochmal ganz genau in die Beziehung Darm-Hirn-Achse. Wie also der Darm und unser Gehirn miteinander kommunizieren
und wie der Darm überhaupt wichtig ist. Alleine schon im Darm, wie wir unsere Neurotransmitter, unsere Botenstoffe im Darm schon so bilden oder die Vorstoffe so bilden, dass das Gehirn richtig arbeiten kann. Oder andersrum, das Gehirn auch Einfluss nimmt auf den Darm und da richtig wichtige Verbindungen bestehen, die dann auch weitere Auswirkungen auf andere Systeme im Körper haben. Darm-Hirn-Achse und Hirn-Darm-Achse. Ein wichtiges Thema in der nächsten Folge in 2 Wochen.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.